meine Kinder dürfen alles studieren, was sie wollen. Aber vorher hat jeder von ihnen eine handwerkliche Ausbildung gemacht. Also erstmal ins Handwerk, bisschen Realität schnuppern und dann können sie von mir aus studieren, was sie wollen.
Willkommen beim Handwerksschmiede-Podcast.
So, liebe Leute, herzlich willkommen zum Handwerksschmiede-Real Talk. Heute wieder am Freitag. Nicht live, denn wir haben nicht wirklich Freitag, aber ja, Freitag kommt der Real Talk immer raus. Heute habe ich einen besonderen Gast da, absoluter Experte, Sachverständiger, zweimal Meister, Speaker, 20 Jahre Erfahrung, über 5000 Schadensfälle. Ich kann mit Stolz verkünden, dass du seit ein paar Monaten mit deiner Tochter auch bei uns drinne bist bei der Schmiede und wir geil in die Umsetzung kommen und das super gut funktioniert. Da freue ich mich sehr drauf. Wir beide haben uns selber mal auf einer anderen Mastermind kennengelernt und wir haben uns direkt super gut verstanden und immer wieder in Kontakt gewesen und dann haben wir uns, glaube ich, beim Symposium nochmal gesehen. Und dann haben wir gesagt, hey, das könnte doch gut passen. Ich habe noch gar nicht deinen Namen gesagt. Den sollst du jetzt einmal sagen. Stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du, was machst du?
Also mein Name ist Jürgen Jörges. Man kennt mich auch als den Schimmelfahnder. Ich bin mittlerweile 61 Jahre alt. Ich habe einen Tischler- und Schreinermeister. Ich habe einen Maler- und Lackierermeister. Ich habe auch einen Meister des Raumklimas. Ich bin öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger. Ich bin als Dozent an der Meisterschule tätig. Ich bin Referent für diverse Themen und Speaker und Buchautor. Und den Rest habe ich jetzt mittlerweile vergessen, was ich noch alles mache.
Aber du bist jetzt nicht mal auf der Baustelle unterwegs, ne?
Nee, das nicht mehr.
Ja, okay. Weil ich habe mich gefragt, wie machst du das alles unter einen Hut bekommen? Sag mal, was hast du als erstes gemacht? Schreiner?
Ja.
So, also dann?
Also als erstes bin ich schon mal gestartet, ich wollte Handwerker werden. Oh. Ja, das heißt, ich bin von der Realschule nach der 9. Klasse abgegangen, ohne Abschluss, weil ich einfach keinen Bock mehr auf Schule hatte. Ich wollte etwas tun mit meinen Händen und aus heutiger Sicht müsste ich sagen, ich habe meinen Beruf zu 100 oder meinen Berufswunsch zu 100% verfehlt.
Warum?
Ja, weil ich ja nur noch im Büro bin, weil ich nicht mehr als Handwerker draußen umherlaufe. Ja, also ich habe erst dann meinen Tischler- und Schreinermeister gemacht mit einem sogenannten BGJ, Berufsgrundbildungsjahr, habe ich das erste Lehrjahr und meinen Realschulabschluss praktisch gleichzeitig gemacht, musste dann nur noch 2 Jahre lernen und habe mich dann eigentlich auch gleich schon umgeschaut, wie ich in die Meisterprüfung kommen kann. Damals hat man noch ein paar Berufsjahre gebraucht, war aber auch ein Problem, weil man 24 Jahre alt sein musste für die Meisterprüfung, wegen beruflicher Reife und auch menschlicher Reife. Und ich musste dann einen Antrag stellen, dass ich die Prüfung schon vorher machen durfte, weil ich hatte ja meine Meisterprüfung dann schon mit 23. Habe die am 27.12. abgelegt und habe 4 Tage später am 1.12. als Hilfsarbeiter im Maler- und Lackiererhandwerk angefangen, weil ich ja dann schon meine Frau kennengelernt hatte. Mhm. Ihr Vater hatte einen Malerbetrieb und ich hatte den falschen Beruf zur richtigen Frau. Also musste ich dann nochmal umswitchen und habe dann praktisch nochmal einen komplett neuen Beruf mir angeeignet und auch da die Meisterprüfung gemacht, ja.
So, und dann hast du erstmal in dem Betrieb vom Vater der Frau gearbeitet, oder?
Ja, klar. Ja? Also, wie gesagt, dort habe ich als Hilfsarbeiter angefangen, habe dann auch meine Gesellenprüfung gemacht, war danach wieder auf der Meisterschule gewesen, habe die Meisterprüfung auch im Maler- und Lackiererhandwerk abgelegt und habe dann in dem Betrieb von meinem Schwiegervater gearbeitet, den ich ja dann auch später übernommen habe.
Okay. Und jetzt bist du Malermeister und hast einen Malerbetrieb. Also ihr macht quasi komplette Wohnungssanierungen, fugenlose Bäder, solche Geschichten.
Genau, also wir sind Malerbetrieb und machen als Malerbetrieb praktisch alles, was so klassisch ist. Ja, von der normalen Innenrenovierung über Fassaden, über fugenlose Bäder, über ganz schöne Tapeten und so weiter und so fort. Das ist dann so ein bisschen das Steckenpferd von der Jessica. In die kreative Raumgestaltung dann reingehen. Aber vom Prinzip her machen wir alles.
Jetzt seid ihr ja auch, sag ich mal, so ein bisschen in der Übergabe zur Jessica, ne? So Stück für Stück, dass Jessica so reinwächst. Die ist ja auch Malerin, auch Malermeister. Mhm. Und die soll das Ganze dann weiter fortführen, richtig?
Also soll, würde ich nicht sagen. Sie möchte.
Sie möchte, ja, ja.
Ja, genau. Ja, ja. Also das ist jetzt kein Zwang.
Ja, ja.
Und aber ja, die Jessica hat nach ihrem Abitur dann gesagt, was soll ich denn überhaupt machen? Und irgendwie ist sie dann auf Maler gekommen. Dann habe ich gesagt, naja gut, dann sucht ihr mal einen Ausbildungsbetrieb.
Cool. Hat sie nicht bei euch gemacht, die Ausbildung? Woanders?
Doch. Zum Schluss schon. Aber ich habe erst mal gesagt, dann sucht ihr einen Ausbildungsbetrieb. Ja, okay. Und nach ihrer Recherche kam sie dann an und hat gesagt, ey, es gibt genau zwei Ausbildungsbetriebe, die immer wieder ausgezeichnet werden für gute Ausbildung. Der eine ist über 80 und irgendwo in Frankfurt und das andere bist du. Warum soll ich meine Ausbildung also nicht in deinem Betrieb machen?
Ja.
Von dem her
macht ist sie
dann doch wieder bei mir gelandet.
Macht ja Sinn. Okay, also das heißt, das ist so die Sparte, die ihr jetzt komplett macht im Malerbereich. Du bist eher im Office unterwegs, Vertrieb, solche Geschichten. Deine Frau macht das Backoffice und die Anfragen und die Jessica ist draußen auch und hilft aber auch mit in die Strukturen aufzubauen, nochmal aufzurollen. Ihr seid ja schon ein sehr, sehr guter Betrieb, auch schon lange auf dem Markt, habt auch schon gewisse Strukturen. Jetzt kennen wir uns ja auch schon aus einer anderen Mastermind, wo ich auch drin war und mich weiterentwickeln wollte und so weiter. Und dann haben wir nochmal gesprochen. Und viele, und da möchte ich auch gerne drauf eingehen, viele denken ja so, ja, ich habe einen geilen Betrieb, ich brauche keine Impulse mehr von außen. Warum bist du der Meinung, Jürgen, und du bist ja ein sehr, sehr erfahrener Handwerker und Autor, Sachverständiger und so weiter. Und ist es so, dass du ja auch einen richtig geilen Betrieb aufgebaut hast die letzten Jahre. Warum hast du jetzt nochmal für dich gesagt oder für euch auch, für deine Tochter und für deine Frau gesagt, so hey, ich glaube mal, so ein Impuls oder so ein Impuls von außen tut nochmal was ganz gut. Warum bist du überhaupt offen dafür? Denn die meisten, auch wenn das für uns normal ist, dafür offen zu sein, du bist ja jetzt nicht nur bei uns, sondern du hast ja noch ganz viele andere Masterminds ja noch gesagt und hast dich weitergebildet in jeglichem Bereich. Warum sagst du, ist das extrem wichtig auch für einen Unternehmer, auch wenn man schon weit ist, eigentlich schon ein geiles Leben führt? Ja, also ich kann dazu sagen, dass mir sowas immer extrem weiterhilft, mit anderen Menschen mich zu unterhalten, die auch weiter sind als ich oder vielleicht nicht so weit sind, aber trotzdem andere Impulse haben, wo ich dann immer so ein, zwei Dinge für mich aufschnappe und sage, hey, das kann ich auch direkt bei mir einbauen. Das ist immer für mich extrem wertvoll. Auch, sag ich mal, so ein Seminar, wenn ich dann 8 Stunden da sitze und nach dem einen Tag einen Impuls mitnehme für mich, der kann für mich schon alles verändern. Und deswegen bin ich offen für sowas, weil vor allen Dingen in der heutigen Zeit, ich habe gestern noch drüber nachgedacht, das war so krass, und habe zu Manu gesagt, hey, ich habe 2018 selber ein Coaching gemacht fürs Handwerk, für meinen Handwerksbetrieb. Wenn ich überlege, was ich in den letzten 5-6 Jahren getan hat in Bezug auf KI, Digitalisierung, Marketing, Social Media, ist das nochmal eine komplett andere Welt wie noch vor 6 Jahren. Und deswegen finde ich persönlich, sollte man sich immer irgendwie rechts und links mal umgucken. Was ist deine Meinung dazu?
Also ich kann das nur unterstützen. Erstmal gibt es ja den Begriff betriebsblind und dann füge ich noch hinzu, betriebsdoof.
Ja, richtig.
Ja. Also wenn du immer nur in unserem Fall in deinem eigenen Lösemittelgeruch sitzt, dann bist du so benebelt, dass du ja von dem, was draußen rum passiert, ja gar nichts mehr mitbekommst.
Ja.
Dann empfinde ich auch so ein bisschen einen Wandel in dieser ganzen Geschichte. Früher gab es hier Innungen und Verbände und auch der Großhändler, der dann immer Seminare angeboten hat und Weiterbildungsmöglichkeiten. Aber auch da sitzt du ja nur in deinem eigenen Lösemitteldampf, ja, und kriegst eigentlich gar nichts mit, was so um dich herum passiert. Von dem her bin ich schon seit vielen, vielen Jahren unterwegs, bei Seminaren, bei Weiterbildung, bei irgendwelchen Programmen.
Speaker-Ausbildung.
Speaker, ob das jetzt Persönlichkeitsentwicklung ist oder Sonstiges. Es geht halt immer darum, auch zu schauen, was machen andere Leute, was ich vielleicht auf mich, auf meine Person oder auch auf meinem Betrieb adaptieren kann. Und gerade im Handwerk haben wir so viele Schnittstellen, auch zu anderen Berufen, von dem her feiere ich das ja auch so ein bisschen, was du machst, dass du einfach sagst, ey, wir sind nicht nur in einer Branche unterwegs, sondern wir holen ganz viele Branchen an einen Tisch, weil viele dort genau das gleiche Problem haben. Ob das jetzt Verkauf ist, ob das Marketing ist, ob das Mitarbeitersuchung oder Mitarbeiterführung ist. Es ist doch vollkommen egal, ob ich einen Malerbetrieb oder einen Schreinerbetrieb
habe. Ja, richtig.
Die Probleme sind halt überall gleich und die Herausforderungen sind auch überall gleich. So, und warum soll ich mich nicht mit einem coolen Schreiner auseinandersetzen und sagen, wie machst du das? Und ja klar, ach, das könnte bei mir ja auch funktionieren. Also von dem her bin ich tatsächlich so ein bisschen ein Weiterbildungs-Junkie.
Ich liebe solche
Veranstaltungen, ja, neue Impulse. Und wenn du dich dann hinstellst und sagst, boah, geil, warum habe ich das eigentlich bei mir noch nie so gesehen? Ja. Und dann ist es genau das, was du gesagt hast, dieser eine Impuls, der dann sagt, der bringt mich jetzt schon wieder nochmal weiter.
Ja, ja, mega gut. Jetzt ist es ja so, dass wir Handwerker eigentlich so die das kleinste Problem ist so eigentlich, dass wir Arbeit haben. Ne? Wenn man, sag ich mal, schon lange auf dem Markt ist, haben wir jetzt SAS, klar, wir machen auch Online-Marketing, aber ich sag mal, wir haben ein super gutes Weiterempfehlungsgeschäft. Ich weiß nur, dass bei mir zum Beispiel ohne Marketing schon ein bisschen was verloren gehen würde und mich nicht so viele Kunden sehen würden. Jetzt seid ihr in eurer Gegend als Maler sehr, sehr bekannt. Und jetzt starten wir bei euch auch mit digitalem Marketing. Wir gucken mal so in die Positionierung. Was hast du da dazu eine Meinung? Weil so viele Handwerker, warum frage ich dich das? Ne? Weil viele alteingesessene Handwerker sagen ganz oft, brauche ich alles nicht. Ist Bullshit, meine Kunden sind da eh nicht und so weiter und so fort. Jetzt hast du auch nie digitales Marketing, Online-Marketing richtig krass nach vorne gepusht. Jetzt kommen wir um die Ecke, sagen, hey, pass auf, lass uns da dran arbeiten, lass uns mal gucken, fugenlose Böden vielleicht nach vorne pushen, was die Jessica ja auch super gerne macht. Wie gehst du mit solchen Situationen um, wo du sagst, ja, kann man machen, sollte man nicht machen? Wie offen bist du da? Was hast du da für eine Meinung zu auch?
Naja, als erstes muss man mal so prinzipiell verstehen, wie war das früher, wie ist das heute? Ja, wenn früher einer einen Elektriker gebraucht hat oder einen Installateur oder einen Schreiner oder einen Maler, ist ja vollkommen egal, ja, dann hast du dich hingestellt und hast gesagt, okay, ich brauche einen Maler, wen rufe ich an?
Mhm.
So, und wenn es jetzt 10 Malerbetriebe in deinem Umfeld gibt, dann werden maximal 2 oder 3 angerufen. Und zwar die 3, die im Kopf der Menschen drin sind. Ja, und es ist auch wieder egal, ob das der Maler oder der Installateur oder der Schreiner ist. Ja, zur Not haben die dann nochmal die gelbe Seiten genommen, haben sie aufgeschlagen und ach ja, stimmt, da gab es ja noch den und den, an den habe ich gar nicht gedacht, dann rufst du mal den an. So, das heißt, die Aufgabe als Handwerksbetrieb oder als Unternehmer ist ja generell einmal in den Kopf der Menschen reinzukommen. Ja, wie ist vollkommen egal. Die müssen sich bloß im richtigen Moment an dich erinnern und sagen, ah,
da war doch was.
Da war was, den rufe ich mal an. So, das funktioniert auf unterschiedliche Arten und Weisen. Früher immer mehr, dass man sich, keine Ahnung, auf irgendwelche Stammtische getummelt hat oder dass man eine Fassadenplane gehabt hat oder in irgendwelchen Vereinsheftchen auch Marketing gemacht hat, ja, so dass du halt einfach in den Kopf deiner Kunden reinkommst. Ja. So, jetzt wird aber die Zeit immer schnelllebiger, ja, auch die Einwohner wechseln ja immer mehr. Ja, es kommen Leute, die ziehen dazu, andere ziehen wieder weg. Junge Leute werden erwachsen. So, und jetzt kommst du einfach nicht mehr so einfach in den Kopf der Menschen rein. Ja, die stehen dann da, haben hier eine Wohnung gekauft, haben ein Haus gekauft, wollen renovieren und jetzt wissen die eben genau nicht, wen soll ich denn anrufen. Und was machen die? Die gehen in Suchmaschinen rein, die gehen auf Social Media rein, ja, die suchen auch ganz anders. Wenn früher einer ein schönes Wohnzimmer haben wollte, ist er zum Maler gegangen und hat gesagt, hey, ich hätte ganz gerne ein schönes Wohnzimmer. Was empfiehlst du mir? Heute fragen die erstmal, hier schönes Wohnzimmer, Betonoptik, Tapeten oder sonstiges, gucken in Pinterest, Instagram und so weiter und so fort und dann kriegen sie einen angezeigt, wo die sagen, oh, guck mal, der kommt auch aus hier 40 Kilometer, ist gar nicht so weit, den können wir mal anrufen. Mhm. Obwohl der Maler eigentlich direkt um die Ecke ist, der genau das Gleiche könnte.
Richtig.
Bloß wenn er nicht sichtbar ist, dann bleibt er halt auf der Strecke. Dann kommt der Kollege dann halt die 40 Kilometer gefahren und von dem her musst du in den Kopf der Menschen rein, ob das jetzt irgendwie anders funktioniert oder über Social Media oder auch über TV-Auftritte oder sonst irgendwas. Das ist vollkommen egal.
Ja, also, natürlich. Ich habe vor 6 Jahren angefangen, ja 7 Jahre, meinen eigenen Handwerksbetrieb ja umzustrukturieren. Weißt du, der typische Bauarbeiter, ne? Draußen unterwegs. Und dann, ich habe ja erst vor 7 Jahren wirklich Marketing entdeckt, so Digitalisierung. Ich habe ja Angebote mit Word und Excel wirklich lange geschrieben. Und Und dann, als ich das für mich entdeckt habe, hat sich für mich eine komplett neue Welt eröffnet. So, jetzt 6 Jahre später, klar, sind wir voll digitalisiert, nutzen voll Social Media, machen Online-Marketing und ich merke gerade wieder diese Schwelle von der normalen Digitalisierung zu dieser ganzen KI-Geschichte, wenn man jetzt von Claude spricht, also nicht nur ChatGPT, Gemini, wirklich auch mit Claude sich da jetzt mal auseinandersetzen und da kann man ja Sachen mittlerweile machen, wo ich eigentlich gar keinen Plan von hätte und aber kann sagen, hey, mach mir das und das und so weiter. Wie oder was würdest du sagen, wie wichtig ist das auch? Weil die Handwerker sagen, ja, KI kann mich ja nicht ersetzen und wer soll denn den Potter an die Wand machen, so nach dem Motto. Aber wie wichtig hältst du wirklich diesen Weg, auch als Handwerker zu gehen, mit dieser ganzen Digitalisierung sowieso, aber auch mit dieser ganzen KI-Geschichte, das an den Betrieb auch anzudocken und sich das ja für sich effektiv auch zu nutzen. Ich merke für mich, wie unglaublich, also ich habe ja eh schon genug Zeit für die Dinge, die ich auch am Unternehmen arbeiten will, aber dadurch, wie ich es die letzten 1,5 Jahre noch mal intensiver gelernt habe zu nutzen, diese ganze KI-Geschichte, habe ich mir noch mal extrem viel Zeit gespart, wo ich noch mal entweder mehr Zeit für meine Family habe oder in andere Dinge machen kann. Wie wichtig ist das auch für dich, für deinen Handwerksbetrieb oder aber auch für jeden Handwerker? Weil viele Handwerker, wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen bin, von irgendwelchen Malerinnungen, dann sind ja die 90% der Leute, die leben ja noch wirklich in den 80ern, so nach dem Motto, wo ich mir denke, ey Leute, habt ihr das nicht gecheckt, in welchem Jahr wir uns befinden? Was sagst du dazu, Jürgen?
Also ich finde das extrem wichtig. Ja, wir haben schon immer computergestützte Programme gehabt, also nichts Word und Excel, sondern schon auf die Branche spezialisiert. Wir hatten das Problem gehabt, dass wir hatten ein Programm gehabt, das ist MADAMI, Maler Datenverarbeitungsmeisterprogramm.
Geiler Name.
Also das lief noch auf DOS-Version. Krass. Ja, und wir hatten ja dann die Schwierigkeiten gehabt, dass wir ein Programm, das auf DOS läuft, nicht in Microsoft reinkriegen. Und wir mussten leider das Programm damals verlassen, weil der diesen Sprung zu Microsoft nie hingebekommen haben oder zu Windows, um es mal präziser auszudrücken. So, und jetzt haben wir ein Programm, das ist serverstationiert, funktioniert gut, aber jetzt kommt ja genau der neue Sprung, nämlich, dass wir cloud-basierte Programme haben, dass wir eben nicht nur vom Server aus arbeiten wollen, dass wir mit dem Handy, mit dem Tablet von überall aus der Welt unsere Angebote steuern müssen. Und das ist in meinen Augen zu 100% der richtige Schritt und auch extrem wichtig. Und wir haben schon vor langer Zeit, zum Beispiel in meinem Sachverständigenwesen, gemerkt, die meisten Fehler, die wir dort haben, ist, wenn der Kunde anruft und wir den Namen aufschreiben und wenn wir die E-Mail-Adresse aufschreiben und wir einfach Übertragungsfehler vom Verständnis haben. Ja. Das heißt, ich habe mir dann ein Kontaktformular gebaut und dass alle meine Kunden im Sachverständigenwesen sich eigentlich selber in das Programm einschreiben. Schreib deinen Namen selber, schreib deine Liegenschaft selber, was hast du für ein Problem, wie ist deine E-Mail-Adresse, wie lautet deine Telefonnummer und so weiter und so fort. Das heißt, die tragen sich in meinem System ein und sind auch direkt in meinem Abrechnungssystem und meinem Angebotserstellungssystem drin. Ja. Und das hat natürlich auch wieder freie Ressourcen, weil wenn die das selber machen, muss ich das nicht machen. Es steht unfallfrei drin, ohne Fehler, sofern sie ihren Namen selber tippen können. Ja. Und das ist natürlich auch extrem wichtig, sowas. Und das wollen wir jetzt auch in unserem Malerprogramm wieder etablieren, weil sich das halt einfach als sehr positiv ausgezeichnet hat. Ja. Das ist mega und es ist absolut wichtig, sowas zu machen.
Ja. Ja, ich sag mal so, wir beide sprechen jetzt darüber, als wäre das alles selbstverständlich. Die traurige Wahrheit ist tatsächlich, man findet ganz wenig offene Unternehmer, sag ich mal, wie du oder wie ich es bin, oder auch, sag ich mal, viele unsere Partnerbetriebe, die wirklich offen dafür sind, zu sagen so, hey, ich muss mich jetzt damit beschäftigen. Und ich versuche ja schon mit der Schmiede dagegen anzukämpfen, auch wirklich viele Handwerker zu erreichen. Ich kriege ja auch viel Gehater ab. Und wieder so einer um die Ecke, wieder irgendein Laberbacke, wieder so ein Coach, der die Kohle aus der Tasche ziehen will und so weiter. Das kann ich ab, das ist alles gar kein Thema. Aber wir müssen es doch schaffen irgendwie, und da habe ich mir echt oft Gedanken drüber gemacht. Ich habe irgendwann gedacht, irgendwie muss ich zur Handwerkskammer kommen mit der Handwerksschmiede und so. Ne? Dann haben die wollen ja dann mit so Wirtschaftsunternehmen, Coaching nichts zu tun. Da haben sie gesagt, okay, dann gründe ich jetzt einen Verein und gucke da, dass ich irgendwie Handwerker reinbekomme, damit wir in Schulen reinkommen und so weiter. Aber irgendwie müssen wir es doch schaffen, auch als Verarbeiter, die draußen sind und das Geld auch verdienen, wir als Chefs die Verantwortung tragen, müssen es doch schaffen, irgendwie an diese hohen Tiere zu kommen, die mit Anzug und Krawatte in der Kammer sitzen und da auch wirklich eine Veränderung anstreben wollen. Und ich habe halt das Gefühl, du steckst ja noch ein bisschen tiefer damit drin, weil du ja auch, sag ich mal, Meister unterrichtest und so weiter und so fort. Wie schaffen wir es tatsächlich, da näher ranzurücken, sodass die auch offen dafür sind, auch eine Veränderung anzustreben? Jetzt weiß ich, wie das läuft in irgendwelchen Städten, Kommunen, Kammern und so weiter, das ist alles viel, viel langsamer und so, meiner Meinung nach, weil ich da nicht so tief drin stecke. Vielleicht belehrst du mich eines Besseren. Aber ich habe das Gefühl, dass man eher gegeneinander irgendwie kämpft und dass man gar nicht offen ist, auch neue Dinge anzunehmen. Also ich würde sofort, wenn jetzt die Kammer auf mich zukommen würde und sagen würde, ey Libo, hast du Bock, auch den Meistern solche Sachen, neue Marketing-Sachen, Digitalisierung, irgendwelche, ich würde das sofort machen, kostenlos. Nur einfach nur, um auch die jungen Handwerker direkt in die richtige Bahn zu bringen und nicht nur quasi diesen reinen Meisterberuf zu lernen auf der Baustelle. Ich habe das Gefühl, ich kämpfe dagegen, keine Ahnung, gegen Wände an und ich komme da nicht weiter. Vielleicht kannst du mich da nochmal eine bessere belehren oder vielleicht, wie siehst du das, Jürgen?
Boah, ganz schwierige Frage.
Ja, ich weiß.
Weil jetzt trifft mir ja jetzt schon fast in politische
und ich halte mich auch gar nicht an den Plan, merkst du, ne?
Ja. Also jetzt trifft mir wirklich ein bisschen ab. Also die Frage, die wir stellen müssten, und das fand ich mal total cool. Ich war tatsächlich mal eingeladen von der Handwerkskammerpräsidentin in Frankfurt, von der Susanne Haus. Geil. Grüße gehen raus. Zu so einem Brain Talk, wo wir gesagt haben, wie sieht denn eigentlich die Handwerkskammer der Zukunft aus? Ja, und um solche Fragen zu beantworten, müsstest du eigentlich hergehen und sagen, wir machen alle bestehenden Strukturen platt. Also wirklich so, als würde sie gar nicht mehr existieren. Und jetzt bauen wir uns unsere Handwerkskammer der Zukunft. Ja, also wie soll das in Zukunft ausgehen?
Sollen wir das machen?
Ja, ja, also zumindest wären wir beide gute Ideengeber. Ja. Ja, weil das Schöne ist, du machst doch bei deiner Handwerkskammer irgendwann deine Gesellenprüfung. So, jetzt willst du irgendwann dann Meister machen und dann kommt die gleiche Handwerkskammer gelaufen und sagt, zeig mir mal, dass du deine Gesellenprüfung gemacht hast. Also im Zuge der Digitalisierung, wie wir das heute machen, könnte ja jeder, der einmal in der Handwerkskammer drin sind, ist einmal so eine Akte kriegen, da laden wir alles rein und dann haben die ja alles von Natur aus schon. Also das sind ja nur die kleinsten Punkte.
Ja, ja.
Ja, aber ich glaube, Der größte Fail besteht einfach darin, dass wir diese bestehenden Strukturen, so wie sie gewachsen sind, nicht einfach brechen können. Also wir können sie nicht einfach erneuern oder in irgendeiner Art und Weise umgestalten. Ja? Und dann gibt es natürlich auch ganz viele wichtige Leute, die, wenn sie jetzt vielleicht weggekürzt werden, nicht mehr wichtig sind. Und auch das ist so etwas, was ganz, ganz, ganz schwer ist, bestehende Strukturen zu verändern, weil vielleicht auch die eine oder andere Stelle wegfallen müssten. Bei den Innungen ist das ja zum Beispiel genau das Gleiche. Früher gab es einen Bundesverband, es gab einen Landesverband, dann gibt es die ganzen Innungen
im Kreis
und so weiter und so fort. Und wenn früher etwas auf Bundesebene beschlossen wurde, dann wurde das ja dementsprechend auch weitergegeben. Wir haben heute digitalisierte Prozesse, wir haben jeder ein E-Mail, Postfach und so weiter und so fort. Das heißt, diese ganzen Strukturen könnten ja viel leichter und einfacher direkt von oben verteilt werden. Das heißt, auch diese ganzen Organisationen gehören in meinen Augen komplett neu organisiert und komplett neu überdacht. Aber Ja. Wenn wir da weitermachen, kriegen wir ganz viel
besser,
Hate.
Besser nicht. Also wenn jetzt hier mal jemand zuhört, und wir haben ja sehr, sehr viele Zuhörer in unserem Podcast, und jemand arbeitet bei der Kammer oder ist da irgendwie, keine Ahnung, ein krasses Tier, der Jürgen, der liebe Jürgen und ich, wir sind offen dafür, für ein Gespräch, dass wir da vielleicht gemeinschaftlich etwas, also alles platt machen geht halt nicht, aber Stück für Stück einfach so die neue Welt mit annehmen. Das, was einfach vorgelebt wird. Ne?
Okay. Und das Problem ist, die neue Welt dreht sich immer schneller. Ja. Also wie du schon gesagt hast, KI, Modernisierung, neue Themen und so weiter und so fort, das geht ja wahnsinnig schnell. Ja. Wenn du heute was gekauft hast oder eine Idee hast, ist dir morgen schon alt.
Ja, das stimmt. Ja, ich könnte noch stundenlang mit dir solche Sachen besprechen, aber ich habe hier noch eigentlich gar nichts hier rausgemacht. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen über dich und deinen Sachverständigen sprechen und so weiter. Wie, ich meine, das ist jetzt eine doofe Frage, die logische Konsequenz aus Maler, wenn man quasi auch Bock darauf hat und auch mit Schimmel viel zu tun hat und so, ist dann zu sagen, jo, ich mache dann auch den Sachverständigen. Ich habe auch schon mal überlegt, weil ich halt auch mit Feuchtigkeit zu tun habe. Ich hatte dann tatsächlich keinen Bock mehr wieder zu lernen und so, deswegen habe ich es nie gemacht. Du hast ein Buch geschrieben. Zeig mal her. Ich finde den Titel total geil. Schimmel, Arsch und Zwirn. Ja? Anekdoten und Wissenswertes über eine allgegenwärtige Plage. Und ich hab selber mit viel Schimmel zu tun tagtäglich. Und Schimmel ist ja eine Sache, wo man manchmal gar nicht weiß, wo kommt das jetzt eigentlich her? Ich habe alles dicht gemacht, Außenabdichtung passt, dann gibt es Lüftungsprobleme, wenn ich dann beim Kunden bin und ich sehe, da ist gar keine Feuchtigkeit von außen, dann traue ich mich schon schlecht zu sagen, hör mal, hier ist aber irgendwie ein Lüftungsproblem, mal Fenster aufmachen, was weiß ich. Wie bist du dazu gekommen, den Sachverständigen zu machen und dann dieses geile Buch zu schreiben? Wenn ihr eins haben wollt, schreibt uns an, schreibt den Jürgen an. Wir verlinken natürlich Jürgen hier drunter. Aber könnt ihr natürlich auch über uns machen. Aber besser über den Jürgen. Ja? Wie bist du dazu gekommen? Erzähl mal ein bisschen darüber.
Ja, also erstmal ist ja der Schritt, wenn du deinen Meister gemacht hast, was kommt danach? Ja, inwiefern kannst du dich noch weiterbilden? Was kommt danach? Was hast du noch für Stufen, die du dann gehen kannst? Ja? Machst du dich selbstständig, gehst du zur Industrie, bist du irgendwie Fachberater oder sonstiges? Ja? Dann ist unter anderem der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige ja die nächste Evolutionsstufe, so hätte ich es mal gesagt. Ja? Ja. Der Begriff Sachverständige ist nicht geschützt. Sachverständiger
bin
kann
ich
jeder
auch
sein, bist du auch.
Ja.
Ja? Der Begriff des öffentlichen bestellten und vereidigten Sachverständige schon. Also dazu muss man wissen, es gibt zwei Bestellungsorgane. Das eine ist die Industrie- und Handelskammer, die bestellt in der Regel Architekten und Bauingenieure. Und das andere ist die Handwerkskammer, die bestellt dann diese handwerklichen Sachverständigen jeweils in ihrem Bereich. Mhm. So, das heißt, ich bin öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger im Maler- und Lackiererhandwerk und habe aber noch zusätzliche Schwerpunkteinträge, so nennt man das. Das eine ist Wärmedämmverbundsystem und das andere ist Sanierung und Beurteilung von Schimmelschäden. So, das heißt, wenn du dich mal als Sachverständiger hast eintragen lassen, das heißt, du machst auch diverse Weiterbildungen, einmal zum Thema Recht und dann auch diese fachliche Eignungsprüfung. Und dann wirst du ja von der Handwerkskammer vereidigt. Ja? Und dann bist du jetzt erstmal Sachverständiger. Und dann geht es ja los mit diversen Schäden und jetzt musst du gucken, was ist da. Und vom Prinzip her ist der Sachverständige erstmal das Auge des Gerichts. Weil der Richter per se ist ja blind. Ja? Wenn die sich jetzt streiten über eine Fassade oder über einen Wandanschluss, ist der jetzt richtig ausgeführt, ist der nicht richtig ausgeführt, hat der Richter per se ja keine Ahnung, weil er sieht es nicht. Und selbst wenn er es sehen würde, fehlt ihm die fachliche Kompetenz. Also brauche einen Sachverständigen, der dorthin fährt und sagt, okay, der Anschluss ist richtig, der Anschluss ist falsch, die Wand ist nass, die Wand ist trocken. Ja? Also dafür braucht er ja eine Einschätzung. So, und dafür braucht es dann auch einen Sachverständiger, der sich in seinem Themenbereich halt auskennt. Jetzt kommen halt immer wieder mal Fragen, vielleicht auch zum Thema Schimmel, wo du dann dastehst. Ja, eigentlich kannst du eine Antwort geben, aber so richtig tief bist du ja in der Materie nicht drin. Also machst du noch mal Weiterbildung und dann machst du noch eine Weiterbildung und dann rutscht man da in so ein Thema rein, ja, wo du dir eigentlich im Vorfeld gar nicht drüber klar gewesen bist, dass das so abdriftet, ja. Dann kommen Leute dazu, die dann zu dir sagen, Mensch, Herr Jörges, Sie haben uns das Thema jetzt so gut erklärt, jetzt habe ich das zum ersten Mal verstanden. Sie müssten mal ein Buch schreiben. Und wenn du das dann immer wieder hörst, dann keimt dann natürlich auch in dir der Gedanke. Ja? Und ich war zum Beispiel nie der Meinung gewesen, ich könnte ein Buch selber schreiben. Ja? Du hast dann die Ideen und da könntest du dieses Kapitel machen, jetzt könntest du das machen und so weiter und so fort. Ja? Aber von der Idee bis zur Umsetzung braucht es auch nochmal so 2-3 Anschubse, ja, weil das ist wie bei allem, wenn du dich selber im Kopf klein machst, denkst du immer, du kannst es nicht, ja, wenn du dann jemanden triffst, der sagt, ach, du kannst es schon, lass uns mal zusammen so einen roten Faden für dein Buch machen, ja, dann schreibt sich das auf einmal ganz, ganz normal. Es ist ein Corona-Buch. Im Januar, Februar habe ich den Vertrag vom Verlag bekommen, dass ich das schreiben kann und im Juli war es fertig.
Und du, banal, du erklärst dir drin, wie Schimmel zustande kommt, wie man es wegbekommt, oder ist das...
Nee, das ist eigentlich viel lustiger. Also, okay.
Ja, ich meine, der Titel ist Wahnsinn.
Ich sage ja immer, wir alle laden den Schimmel ein, täglich bei uns zu wohnen, weil wir uns ja überhaupt gar keine Gedanken mehr darüber machen, wie kommt er denn überhaupt zu uns, ja. Und ich versuche in dem Buch teilweise mit ein bisschen Humor, teilweise mit dem Augenzwinkern mal klar zu machen, was wir so alles verändert haben, ja.
So aus.
Ja, danke schön. Ja, war Fishing for Compliments. Ja. Meine Eltern haben mich einmal die Woche durch die Badewanne gezogen, zum Beispiel. Ja, ja. Immer samstags vor der Sportschau, danach kam Bonanza ab ins Bett.
Ja.
Ja. Das heißt, mein Handtuch hing einmal in der Woche trocken, nass im Badezimmer. Ja, 6 Tage lang trocken. Heute ist jeden Tag Duschen normal. Ja, wenn wir jetzt die Häuser aus den 70ern nehmen, die sich ja nicht verändert haben, dann haben aber genau diese Häuser mit dieser veränderten Lebensweise tatsächlich ein Problem, weil wir reden über Physik. Ja, was passiert, wenn eine warme, mit Feuchtigkeit angereicherte Luft an einer kalten Bauteiloberfläche kondensiert? Dann entsteht Schimmel. Das ist die logische Folge. Aber das alles haben wir nicht mehr so auf dem Schirm und wir haben ganz viele Punkte, die wir in unserem Leben verändert haben. Und das Buch hilft so ein bisschen aufzuklären, was wir so alles anders machen.
Ich kriege immer die Frage, also es gibt ja quasi diese schwarzen Flecken, Stockflecken.
Ja.
Das ist aber noch kein Schimmel.
Doch.
Das ist schon Schimmel.
Ja. Also es gibt ja 150.000 Schimmelpilzarten ungefähr, die einen Namen haben und dann kommen nochmal genauso viele dazu, die noch keinen Namen haben. Ja. Also egal, wie die jetzt heißen oder was die machen oder wie die aussehen, das ist ja gerade dieses Schwierige. Die müssen auch nicht immer schwarz sein, die können auch transparent und unsichtbar sein. Das heißt, du hast einen Schimmelbefall, der dich unter Umständen auch belasten könnte, aber du siehst die noch gar nicht.
Gesundheitsgefährdend definitiv.
Boah, auch das ist wieder sehr schwer. Unser Immunsystem, jeder reagiert da anders drauf. Deswegen als handwerklicher Sachverständiger sollst du ja keine Themen bearbeiten, die deine Gesundheit betreffen. Aber es gibt ja den Schimmelpilzleitfaden vom Bundesumweltamt, der das relativ einfach geregelt hat. Und zwar, Schimmel hat in Wohnräumen nichts zu suchen, Punkt. Egal wie der heißt und egal wie der aussieht und egal, ob der gesundheitsgefährdend ist oder nicht. Schimmel muss aus der Wohnung raus.
Ja, ich meine, ich erlebe das ja selber manchmal. Ich frage mich, wie du das wäre jetzt ein guter Tipp auch für mich, damit ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Ich habe manchmal Kunden, also Erdgeschoss, ja? Altbau, Erdgeschoss, so, dann sagen sie, ja, ich habe hier Schimmel und so, bla bla bla, dann gucken wir, fahren wir da hin, dann bla, dann gehe ich da hin, messe Feuchtigkeit und sehe, jo, da ist gar keine Feuchtigkeit im Mauerwerk, ja? Sondern sehe ganz klar, ich komme da rein, sehe schon die Ecke unten, die Ecke oben. Oh, da ist so. Ich kenne mich jetzt nicht so krass aus mit Schimmel, ehrlich gesagt. Für mich ist das dann immer, ja, alles klar, wahrscheinlich Schliftungsproblem. Keine Ahnung, sage ich. Müssen Sachverständiger holen, sage ich nichts zu. Bin ich halt nicht der Experte. Wenn ich aber mal andeute, ja, nachdem ich eine Calcium-Silikatplatte gemacht habe, dies und das, und dann der Schimmel sich aber umverlagert dann auf die andere kalten Wände und so weiter, dann versuche ich denen nett zu erklären, hey, in einem Altbau entsteht das, weil kalte Wand, warme, hier Feuchtigkeit, blau und blub. Und sobald du das Wort Lüften in den Mund nimmst, ja, dann könnten die dich abknallen.
Dann wird durchgeladen und wirst schon erschossen.
Ja, ja.
Ja.
So, wie machst du das?
Du hast vollkommen recht. Wenn ich irgendwo reinkomme, gucke in die Ecke und sage, sie lüften falsch.
Ja, genau.
Ja, und dann wirst du schon erschossen.
Ja.
Also von dem her brauchst du ja einen Umweg. Ja, viele Leute glauben, alles richtig zu machen, aber die Frage ist, machen sie denn alles richtig? Und wie könntest du es ihnen denn nahelegen? Also mein Game Changer ist zum Beispiel ein Luftgütemonitor. Wir haben ja innerhalb der Wohnung einen gewissen CO2-Gehalt, den wir ja selber produzieren, indem wir Sauerstoff verbrauchen und CO2 ausatmen. Das heißt, es gibt so einen bestimmten Bereich, da kippt der CO2-Gehalt und wird eigentlich auch schon ungesund.
So ein Monitoring einfach in der Wohnung, oder?
Das ist so ein Monitoring in der Wohnung. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt so ein einfaches Gerät mit so einem Ampelsystem. Ich habe aber auch einen Kanarienvogel, der sitzt auf einer Stange. Und wenn die Luft schlecht wird, dann kippt er einfach nach vorne unter und hängt wie so eine tote Fledermaus am Ast. Ja. Und der wird halt wieder zum Leben erweckt, indem du das Fenster aufmachst. Aber worauf ich raus wollte, ist, die Leute empfinden warm, die Leute empfinden kalt. Dann haben sie nicht verstanden, wie das aussieht mit absoluter Feuchtigkeit und relativer Feuchtigkeit, weil das müsste man ja auch mal hinterfragen. Last but not least, wenn die ein System haben, wo sie sich an ihrem CO2-Gehalt, weil sie sehen, oh, ich habe meine Luft jetzt weggeatmet, ja, dass sie sich daran orientieren könnten, wieder ein Fenster aufzumachen. Das wäre ja das Einfachste. Und dann switche ich immer vom Wohnbereich mal in die Arbeitsstättenverordnung, weil die haben wir ja auch, ja, damit wir nicht krank werden, damit wir gesund bleiben, damit wir Konzentrationsfähigkeit sind. Und in der Arbeitsstättenverordnung steht drin, ein Büroraum mit 18 Quadratmeter Größe und einer Person belegt, muss jede Stunde belüftet werden, damit ich nicht krank werde.
Crazy.
So, also das ist die Arbeitsstättenverordnung, die sagt, ey, damit du keine Kopfschmerzen kriegst, damit du keine Konzentrationsschwierigkeiten hast, musst du jede Stunde mal das Fenster aufmachen. So, und wenn wir das mal in unseren Wohnraum übertragen, dann wissen wir eigentlich, dass wir in unseren Wohnungen viel zu wenig lüften, nur allein vom CO2-Gehalt.
Ja,
wir reden jetzt nicht von Schimmel und Feuchtigkeit oder sonst irgendwas. Und das kann man den Leuten klar machen. Hab dann auch immer so ein Messgerät dabei, dann macht man mal den CO2-Messer an und sagt, hier, guck mal, eigentlich müssten wir das Fenster schon wieder aufmachen, weil die Luft ist viel zu schlecht.
Crazy. Ich habe tatsächlich selber in einem Mieterobjekt bei uns einen Fall, das ist total crazy. Ich habe ein altes Haus gekauft, komplett saniert, Wärmedämmung drauf, Dachdämmung, allem Zip und Zap, Keller saniert, Abdichtung drauf, hatte dann da ein Pärchen drin, 3 Jahre, super, alles tippitoppi, dann haben die beiden sich getrennt, sind ausgezogen, dann hat sich eine neue Mieterin beworben mit 2 Kindern bei uns. Ich habe nichts gemacht, außer diese neue Mieterin mit diesen 2 Kindern da, und seitdem habe ich Schimmel in dieser Scheißbude im Erdgeschoss. Jetzt hatte ich schon einen Sachverständigen da, keinen öffentlichen, ja, aber der hat dann auch dann so ein Monitoring gemacht. So, dann habe ich da versucht, jetzt das zu erklären. Jetzt haben wir uns gestritten, ne? Ich habe alles getan, was ich tun konnte. Aber dann haben wir festgestellt, hey, du musst anders lüften, besser lüften und so weiter und so fort. Ja, dann jetzt riesen Palaver für nichts, obwohl ich eigentlich gar nicht streiten wollte mit der. Und ich finde, das sind immer krasse Situationen, weil du ja irgendwie in die Privatsphäre ja auch reingehst, so nach dem Motto, sozusagen, so, ja, ein Schimmel entsteht, weil du hier zu doof bist zum Lüften, so nach dem Motto. Also du sagst das nicht so, aber es fühlt sich halt für dein Gegenüber so an. Und da habe ich mich immer gefragt, wie macht man das richtig? Aber du hast mir jetzt 1-2 gute Impulse gegeben. Aber
prinzipiell hast du ja immer einen, den du auf den Schlips drehst. Ja? Überleg dir mal, jeder, der ein Haus sein eigen nennt, der ist ja da auch stolz drauf. Ja, Und ey, das ist mein Haus. Und selbst wenn jemand anders da drin wohnt, ja, ist da ja ein bisschen dieser Stolz hinten dran. Wenn jetzt einer kommt und sagt, hey, dein Haus ist nicht in Ordnung, dann verletzt er ja sofort dein, warum soll jetzt mein Haus nicht mehr in Ordnung sein? Was soll denn daran schlecht sein oder sonst irgendwas? Das liegt an deinem Verhalten, weil du lüftest nicht richtig. So, wenn du das Bild jetzt rumdrehst, dann hast du ja auch einen Mieter, der in seinem Verhalten voll überzeugt ist, dass er ja alles richtig macht. Mhm. Wenn du jetzt kommst und sagst, du lüftest nicht richtig, ist er ja genauso verletzt, ja, und genauso angegriffen. Und so hast du zwei Fronten, die kämpfen erstmal gegeneinander. Und die beiden musst du mal zusammenbringen, musst sagen, pass mal auf, ich erkläre euch ja mal relativ neutral, wie sich ein Wärmeschutz und wie sich Feuchtigkeit im Inneren auswirkt, damit hier der Schimmel überhaupt eine Chance hat zum Wachsen. Und dann können wir uns drüber unterhalten, was kann denn jeder dafür beitragen, dass es anschließend nicht mehr der Fall ist. Und das ist Aufklärungsarbeit.
Ist auf jeden Fall crazy. Also für jeden, der ein bisschen was lernen will, Schimmel, Arsch und Zwirn, sollte man auf jeden Fall mal lesen. Ich habe das mal angefangen gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich das zu Ende gelesen habe. Ist schon lange her, als du mir das gegeben hast. Beim, ja,
ein guter Moment, um es nochmal zu lesen.
Ja, tatsächlich. Okay, ich habe nochmal eine private Frage. Ja? Ja, ich weiß, ich langweile euch, aber das ist mir scheißegal, ehrlich gesagt.
Hau raus.
Guck mal, ich hab meine Garage umgebaut, ne?
Ja.
Weil ich mit meinem Auto nicht mehr reinkam, habe die Mittelwand rausgeballert und ich habe quasi hinter der Garage drückende Feuchtigkeit, erdreich. Ich habe ja selber eine Abdichtungsfirma, habe dann schön hier Sperrputz und die Schlemme, Sanierputz. Wunderschöne Garage, Beschichtung rein, da steht mein Auto drin, mein Moped drin. Und jetzt habe ich in der Ecke Schimmel. Ich weiß aber nicht, woher. Weil die Garage ist eigentlich immer auf und runter und dies und das. Und ich habe mich gestern gefragt, ich muss dir eigentlich mal ein Foto nachher schicken. Ich habe mich gestern gefragt, tatsächlich, als ich das gestern wieder gesehen habe, ob ich da ein Belüftungssystem einbauen sollte, um einfach, damit die Luft da drin zirkuliert. Macht das bei sowas Sinn auch bei einer Garage?
Also das macht auch in der Garage Sinn. Die Frage ist bloß immer, unter welchen Umständen entsteht der Schimmel da? Weil wir haben ganz viele Tiefgaragen, ja, die im Sommer ein Problem mit Kondensatbildung haben. Nämlich spätestens, wenn du in eine Tiefgarage reinfährst mit einem nassen Auto oder auch wo die Luftfeuchtigkeit im Sommer einfach reinkommt, die relativ hoch ist und du kalte Bauteiloberflächen hast, dann kondensiert es. Ja, und dann hast du wieder diese Feuchtigkeit an dieser Oberfläche. Jetzt ist ja die Frage, ist deine Fläche im Winter zu kalt, ja, wenn du den Feuchtigkeitseintrag hast, oder ist sie im Sommer zu kalt? Weil in beiden Seiten oder in beiden Fällen entsteht Kondensation an der Oberfläche. Und da muss man einfach schauen, an welchen Parametern kann ich jetzt was verändern. Weil wenn du eine Sommerkondensation hast, dann ist die Luftfeuchtigkeit so hoch, musst du ein Trocknungsgerät aufstellen und eine Klimaanlage einbauen und dann hast du das Problem auch los. Wenn du es im Winter hast, kann man ein bisschen heizen, kann wieder gegensteuern, kann gucken, ob man die Oberfläche irgendwie noch mal ein bisschen dämmen kann.
Ich stelle ja mal ein Foto.
Ja, mach mal.
Ich kriege halt nicht in den Griff, auf jeden Fall.
Ja.
Okay, ich glaube, genug über Schimmel gesprochen. Ich fand die ersten 25 Minuten richtig, richtig geil. Jetzt war auch super krass interessant. Ich habe noch zwei, drei Fragen für dich. Ja, wir sind auch super in der Zeit. Normalerweise immer 40 bis 45 Minuten sind wir auch noch drin. Dauert aber noch ein bisschen, Leute. Lass uns doch mal über Handwerk sprechen und Ausbildungen und so. Gerne. Die jungen Leute oder die meisten, die ich in meinem Umfeld oder was ich so höre, haben eigentlich gar nicht mehr so Bock auf Handwerk, weil sie denken, es ist schlecht bezahlt, ich werde schlecht behandelt und so weiter. Außer, die beschäftigen sich wirklich mit guten Handwerksbetrieben, wo auch wirklich Azubis gefördert werden, auch richtig wie Mitarbeiter behandelt werden und nicht wie Packesel. Wie bekommen wir das wieder hin, dass junge Leute Bock auf unser Handwerk haben? Weil ich merke das gerade extrem bei mir tatsächlich, dass ich habe gerade eine Mitarbeiterkampagne laufen und die Leute, die sich bewerben, sind alle so über 45 und 50 so, weil ich habe nichts dagegen, ist auch super nice. Aber wenn ich hier so an die Zukunft von SAS denke, dann sind die noch 10, 15, 20 Jahre da. Aber es ist danach so. Und es bewerben sich ganz, ganz wenig junge Leute. Obwohl meine Firma ja eigentlich gut attraktiv ist nach außen, würde ich behaupten. Und ich glaube, das hat gar nichts mit meiner Firma zu tun, sondern mit dem generellen Handwerk, wie das Handwerk nach außen dargestellt wird. Wie ist das bei dir mit Azubis? Ich weiß, wie ihr aufgestellt seid und das bei euch ziemlich geil ist, glaube ich. Auch mit Azubis, ne? Habt ihr auch?
Haben wir auch, ja.
Was muss ein Handwerksbetrieb tun? Wie soll der sich nach außen darstellen? Wie sollte man mit den Azubis umgehen, damit wir wieder die jungen Leute begeistern können fürs Handwerk? Das ist ja voll die krasse. Also das ist wirklich eine Sache, die mich täglich beschäftigt. Wie kriegen wir die Handwerksbetriebe so hin, dass junge Leute sagen, yo, ich will Handwerker werden?
Also erstmal geht die Frage für mich in zwei unterschiedlichen Richtungen. Einmal vom Betrieb her. Ja? Wenn wir uns beschweren, dass draußen kein gutes Fachpersonal da ist, dann müssen wir uns tatsächlich an die eigene Nase greifen und sagen, dann muss ich sie halt ausbilden. Und das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, aus dem einfachen Grund, wir sagen immer, da draußen läuft nichts Gescheites rum, wollen aber selber nicht gescheit ausbilden, weil wir Angst haben, dass nach der Ausbildung der woanders dahin geht.
Ja.
So, aber ganz ehrlich, ich feiere das, wenn mein Auszubildender nach 3 Jahren sagt, ich möchte mir mal woanders da etwas anschauen. Und kann dorthin gehen und kann als Geselle existieren und kann dort seinen Mann. Ja,
definitiv.
Stehen. Ja, so. Genauso schön würde ich es finden, wenn jemand anders der dann zu mir kommt und dass der bei mir auch arbeiten kann und als Geselle funktioniert. Ja, das heißt, so wie du es vorhin schon gesagt hast, wir dürfen nicht als Packesel oder als Feger und Baustellenreiniger einsetzen, sondern wir müssen vom ersten Tag an investieren in die Ausbildung. Ja? Und wir müssen denen vielleicht auch einen Ticken mehr geben, als normal ist. Also mein Auszubildender, zweites Lehrjahr, der war jetzt 14 Tage in Dänemark. Ja, das war so ein richtiger Austausch war es nicht, aber es war eine Weiterbildungsmöglichkeit, cool. Wo der jetzt 14 Tage in Dänemark war, hat dort ein paar Techniken gemacht, die er zu Hause vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Also sowas müssen wir einbauen, ja, dass die einmal wertgeschätzt werden, ja, und dass sie vielleicht ein bisschen was mehr beigebracht bekommen, als normal ist. So, das andere ist, wie wir uns als Betrieb wieder aufstellen. Aber das hat ein bisschen was mit dieser Öffentlichkeit und mit der Wertschätzung eines Handwerkers zu tun. Ja, wenn ich mir überlege, früher war der Bürgermeister der beste Handwerker oder der beste Kaufmann im Ort. Ja, das waren angesehene Leute gewesen. Da hat man gesagt, hey, du kannst deinen Betrieb gut führen. Dir traue ich es auch zu, dass du mein Dorf, meine Gemeinde, meine Stadt gut führen kannst. Ja, und dann hat er das auch unter den gleichen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gemacht, wie er seinen Betrieb geführt hat. Ja. Also das fehlt mir in der heutigen Politik ein ganz klein bisschen. Ja.
Ich habe gestern einen tollen Beitrag dazu gemacht. Weiß nicht, ob du sie gesehen hast.
Ja, habe ich schon gesehen. Ja. Ja, ist so.
Ja.
Ist so. Ja, aber diese Wertschätzung, die er früher das Handwerk gehabt hat, die geht heute so ein bisschen verloren. Viele der Eltern sagen ja auch, ey, mein Kind soll mal etwas Besseres werden, deswegen soll das eine kaufmännische Ausbildung machen. Soll ja,
aber ist es wirklich besser?
Nee, es ist tatsächlich nicht besser.
Ich habe diese Diskussion ständig zu Hause mit meiner Frau, weil meine Frau, die hat Abitur gemacht. Ich habe nur einen Hauptschulabschluss. Und meine Frau möchte unbedingt, dass meine Kinder Abitur machen. Hey, wenn sie wollen, gerne. Aber ich finde jetzt nicht, das ist eine Pflicht, Abitur zu machen, sage ich
also,
zu der.
Also ich kann da noch ein etwas entgegensetzen. Also ich kenne eine Person, ja, der hat 3 Kinder, Vorstandsvorsitzender, großes Unternehmen und so weiter und so fort. Der stellt sich hin und sagt, meine Kinder dürfen alles studieren, was sie wollen. Aber vorher hat jeder von ihnen eine handwerkliche Ausbildung gemacht. Also erstmal ins Handwerk, bisschen Realität schnuppern und dann können sie von mir aus studieren, was sie wollen. Ja. Aber erstmal ein paar Basics fürs Leben schaffen.
Ja. Da lernst du halt nur noch Werte kennen.
Ja.
Ja, ich reg mich sonst wieder auf. Besser, wir reden nicht darüber.
Du hast angefangen.
Ja, ich weiß. Ich finde, sowieso, also Kinder irgendwo reinzudrängen, macht ja keinen Sinn, sondern die müssen das machen, was sie gerne machen möchten. Natürlich müssen wir die dahingehend erziehen, dass die vernünftig werden, ja. Aber irgendwann hast du es eh auch nicht mehr im Griff, ab einem gewissen Alter. Ich bin aber der Meinung, also wenn ich das auf meine Freunde runterbreche, also meine Freunde, ich habe Freunde, die sind bei der Stadt, ich habe Freunde, die sind in der Politik, ich habe Freunde, der ist Psychologe, die sind alle so alt wie ich, arbeiten gerade mal 5 Jahre. So, weil sie dann, keine Ahnung, 10 Jahre studiert haben, irgendeinen anderen Scheiß gemacht haben, da noch irgendein Auslandsjahr und was weiß ich. Und beschweren sich jetzt, dass sie mit 40, 42 ja nichts verdienen und so weiter und so fort. Und sind aber stolz darauf, wie krass die studiert haben. Und am Ende sage ich zu meinem Kumpel, ja, was hast du denn jetzt davon, Alter? Also was hast du jetzt davon, dass du dort studiert hast und mit 33, 34 erst angefangen hast zu arbeiten? Junge, da hatte ich schon 15 Jahre auf dem Buckel, so nach dem Motto. Ist doch klar, dass ich irgendwie auch beruflich viel weiter bin. Ja? So, und ich finde genau den Ansatz hier, dieser Vorstandsmensch, das ist ja ein super geiler Ansatz, zu sagen, ey, ihr könnt alles machen, was ihr wollt, aber mal die Realität kennenzulernen. Handwerk ist nun mal auch die Realität. Klar, mit 2 linken Händen kannst du auch nicht ins Handwerk. Aber das ist ein geiler Ansatz, finde ich. Muss ich mal meiner Frau vorschlagen.
Ich gebe dir nochmal ein anderes Bild mit. Also wenn ich jetzt mal die Generation meiner Eltern nehme, die ja früher tatsächlich mit schaffe, Häusle bauen, ich muss gucken, dass ich mir was erarbeite, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, wo auch viel selber gemacht wurde. Wenn ich die mal sehe, dann hat sich das ja komplett verlebt. Ja, heute ist ja eigentlich After-Work-Party, Work-Life-Balance und was weiß ich was nicht alles. Aber wir müssen doch tatsächlich erstmal hergehen, dass wir wieder was erarbeiten können. Und es ist ja auch nichts Verwerfliches daran, vielleicht zu sagen, ich möchte ein Eigenheim haben, ich hole mir irgendwo eine günstige, vielleicht abgeranzte Bude und jetzt tue ich mir die wieder selber renovieren und selber umbauen und selber modernisieren. Aber genau an dem Punkt geht's ja los. Wenn wir noch nicht mal mehr einen Nagel mit dem Hammer in die Wand schlagen können, ja, dann kann ich mir auch nichts selber umbauen und gestalten und von dem her
ich finde halt, das ist ein gesellschaftliches Problem, weil wenn ich überlege, als ich damals die Ausbildung, ich wollte gar kein Handwerker werden tatsächlich damals, bin da irgendwie reingerutscht, weil ich irgendwie eine Ausbildung brauchte. Als ich dann da war, fand ich super geil. Und ich kann, also ich habe die, warte mal, wie alt bin ich? 41, mit 17, 24 Jahre ist das ja, als ich meine Ausbildung angefangen habe, tatsächlich. Und damals, als ich dann den Leuten, ich werde jetzt Maurer, die Leute fanden das geil, dass ich ins Handwerk gekommen bin. Ne? Und auch noch vor 30 Jahren, 40 Jahren, wenn du gesagt hast, ich werde jetzt Handwerker, Elektriker, Maler, Installateur, die Leute fanden das geil. Heutzutage, wenn du sagst, ja, ich mache jetzt eine Ausbildung im Handwerkmaler, ja, warum denn ins Handwerk? Also es wird ja auch gesellschaftlich, wird das ja so nicht gut angesehen. Also wenn man das mal aufzeichnen sollte, wenn man das mal sagt, okay, in den 70er Jahren, so war das Handwerk hier oben, 80er Jahre, 90er Jahre, 2000er, dann ist das eigentlich gesellschaftlich immer weiter nicht so angesehen. Also es wird nicht so angesehen, als wäre das wirklich ein geiler Beruf. Und du kannst, ohne dass du studiert hast, ohne unbedingt einen Meister zu haben, kannst du im Handwerk auch richtig schaffen und auch richtig viel erreichen. Meiner Meinung nach.
Ich finde, die Kurve geht im Moment wieder nach oben,
ja.
weil wir merken, dass es ohne das Handwerk halt nicht funktioniert.
Richtig.
Ja, mit Fachkräftemangel, ja. Wer soll mir denn meine Heizung reparieren, wenn sie kaputt
Richtig.
Ist?
Richtig, ja, die KI.
Ja, die KI. Ja. Ja, die kann das dann vielleicht. Vielleicht kann ich die KI fragen, was ist kaputt?
Ja, ja, genau.
Aber von alleine austauschen kann ich es nicht. Ja. Also ein bisschen Handwerk brauchen wir schon noch. Ja. Und vor allen Dingen darfst du einen Aspekt nicht vergessen. Es ist absolut zufriedenstellend, wenn du abends nach Hause gehen kannst und siehst, was du gearbeitet hast. Ja. Oder selbst mit meiner Tochter, mit der Jessica, wie stolz die darauf ist, wenn die sagt, oh, da habe ich schon renoviert, die Fassade habe ich gemacht, das ist toll, das kommt von mir. Das hinterlässt ja auch ein bisschen was. Das ist schon stolz, was du da machst.
Du hast recht. Also ich meine, ich bin da immer sehr negativ unterwegs, wenn ich ehrlich bin, aber du hast recht. Es tut sich was auf jeden Fall. Ich sehe das ja auch tagtäglich bei unseren Partnerbetrieben. Wir haben ja geile Betriebe, die wirklich nach vorne wollen und eine Veränderung wollen. Aber wenn ich dann auf irgendwelchen, als Speaker unterwegs bin, bei irgendwelchen Veranstaltungen, dann denke ich mir, Junge, wie kann man noch so altbacken unterwegs sein? Aber es wird immer mehr. Einfach Hoffnung nicht verlieren, weiter geht's, ne? Gut. Ich soll dich fragen, was dein persönliches Motto ist.
Geht nicht, gibt's nicht.
Ah, das ist gut.
Ja, also.
Ja, also ist so.
Von dem her, ich glaube, das geht nicht, gibt's nicht. Wenn, dann geht's irgendwie anders. Und dann ist ja das Interessante daran, okay, wie geht's anders? Ja, ja. Ich glaube, das ist auch das, was mich die ganze Jahre immer nach vorne treibt.
Ja, ich finde es beeindruckend. Also, was du alles machst und trotzdem immer on point bist. Und ich meine, jetzt, wir kennen uns schon ein paar Jährchen, jetzt, wo wir zusammenarbeiten, lerne ich dich nochmal von der anderen Seite kennen, anders nochmal. Und ich finde es beeindruckend, wie du mit Sachen umgehst, wie du auch Feedback gibst, konstruktives Feedback auch gibst. Das ist absolut genial. Herz am rechten Fleck. Und die wahren Worte auf der Zunge und auch ausgesprochen, finde ich mega gut. Kann ich nur empfehlen, Jürgen Jörges, Schimmel, Arsch und Zwirn, einmal lesen. Und folgt Jürgen, folgt Jessica, weil die hat einen ziemlich geilen Account auch.
Ja, einmal Schimmelfahnder.
Schimmelfahnder.
Einmal Bunte Zukunft auf Instagram.
Yes, Bunte Zukunft auf Instagram. Ich muss dir noch die Podcast-Frage stellen. Von meinem vorigen Gast. Ich kenne sie selber nicht. Wer war's?
René Schmidt. Ah.
Das ist eine gute Frage für einen Jungen. Wenn du deinen Betrieb morgen nochmal neu eröffnen würdest, was würdest du anders machen?
Oh, das ist für mich jetzt eigentlich eine relativ einfache Frage.
Warum?
Positionierung.
Okay.
Positionierung.
Warum? Also, erklär mal warum.
Ja, also das habe ich ja auch als Sachverständiger gemacht. Ja.
Ja.
Wir haben so eine wahnsinnige Scheißangst, wenn wir uns positionieren, dass wir an einer anderen Stelle vielleicht nicht mehr genug Arbeit haben. Ja, wenn ich mich jetzt, also ich bin ja als Sachverständiger für ganz viele Bereiche zum Beispiel auch tätig, ob das jetzt Anstrich ist, ob das fugenlose Böden sind, ob das Tapete ist, ob das Fassade ist, ob das Wärmedämmung ist und so weiter und so fort. Trotzdem habe ich mich relativ stark auf das Thema Schimmel positioniert. Ja, okay, da bin ich dazugekommen wie die Jungfrau zum Kind, aber irgendwann habe ich es erkannt, da musst du jetzt ein bisschen mehr den Finger drauflegen und muss sagen, in diese Richtung werde ich mich nach außen deutlich sichtbarer darstellen. Ja, so jetzt könntest du ja meinen, okay, dann macht er halt nur noch Schimmelgutachten oder sonst irgendwas, mache ich auch sehr viele, aber alles andere läuft nach wie vor noch. Ich werde nach wie vor auch wegen fugenlosen Bädern angerufen, kannst du mir mal sagen, warum funktioniert das hier nicht? Ich werde nach wie vor noch wegen Fassaden angerufen und so weiter und so fort, einfach weil die Expertise dadurch ja nicht kleiner wird. Ja, die wissen, der funktioniert auf der Ebene sehr gut und deswegen wollen sie dich auf einer anderen Seite ja auch haben und sagen, ey, können sie da nochmal mit drauf gucken oder da hätte ich ganz gern nochmal ihren Rat gewusst. Das heißt, diesen Schlüsselmoment der Positionierung, den muss man verstehen. Wenn man in einer Sache gut ist, heißt das ja nicht, dass man in den anderen Sachen alles schlecht ist.
Richtig.
Von dem her, Positionierung.
Extrem wichtiger Punkt, da könnte man wahrscheinlich wieder eine Stunde drüber reden. Also das ist, wenn man bei uns mit uns zusammenarbeitet, ist das erstmal, das Thema Positionierung ist für nie ein Handwerker irgendein Thema. Bis irgendwann, alles klar, wir müssen Marketing, alles klar, wir müssen Zielgruppe definieren, wir müssen positionieren. Nee, und dann, also der beste Beispiel ist der Ulf. Der war 4 Jahre bei uns. Wir haben wirklich fast 3 Jahre gebraucht, bis der sich positioniert hat. Aber nicht, weil wir nicht nach 3 Monaten rausgefunden haben, in welche Richtung wir gehen, sondern weil der sich unglaublich schwer damit getan hat. Als er es dann getan hat, war der glücklichste Mensch. Beste Beispiel ist jetzt auch der Udo Röpkes. Der kennst du ja auch. Bauunternehmer, macht alles. Ja, so, dann haben wir gesagt, was machst du denn am liebsten? Boah, geilste Arbeit ist einfach nur Fundamente reinballern, 2 Tage Arbeit, wieder weg, Kohle verdient. Ja, wir positionieren, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ich hatte den jetzt am Schmiedetag, habe ich den gefragt, dann sagt der Junge, ich habe so viele Anfragen, jetzt fragen mich sogar Paddelplätze an, ob ich nur Fundamente für die mache und Bodenplatten und so. Der größte oder die größte Herausforderung bei der Positionierung ist die Angst, die du selber hast, dich zu positionieren. Weil dich zu positionieren ist nicht schwer. Ne, indem du deine Leistung einmal durchrechnest, indem du weißt, okay, was können meine Mitarbeiter richtig gut und dann auch Sachen, die uns Spaß machen, gut funktionieren. Das ist ja nicht schwer herauszufinden. Sondern die Angst, die wir innerlich haben, dann die Positionierung auszusprechen. Ne? Das ist die Größte. Wenn man das relativ schnell überwunden hat, kann man sich relativ einfach positionieren. Geilo! Eine Stunde, Jürgen. Wow, ob die uns bis zum Ende überhaupt zuhören? Ich denke schon.
Das liegt bestimmt dann nur an dir.
Ja, ja, das sowieso. Gut. Hast du noch irgendeinen Tipp für Handwerker?
Boah, ein Tipp für Handwerker, so im Allgemeinen, ja, vielleicht ein zweigeteilter Tipp.
Ja.
Ja, einmal Vollgas. Ja, also man darf sich selber vor der Umsetzung nicht fürchten. Ja, man kann immer Gas geben. Ja, man soll auch Gas geben. Das Allerwichtigste dabei ist aber beim Gas geben ab und zu mal stehen bleiben.
Yes.
Rumdrehen und schauen, was man alles schon geschafft yes. hat. Dann darf man sich auch gerne mal auf die Schulter klopfen. Ja, mal ein bisschen stolz auf sich selber sein, was alles geklappt hat, wie geil das alles geworden ist, was alles vorwärts geht. Und mit dem Schwung, mit dem Gedanken kannst du dann wieder nach vorne gehen und kannst auch wieder richtig was reißen, egal in welcher Richtung.
Perfektes Schlusswort. Da gibt es nichts mehr zu hinzuzufügen. Außer, wenn ihr uns folgt, lernt ihr was? Wo alles? Hast du nicht mit dir reingeschrieben, ne? TikTok, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, folg uns, schreib uns, lad dir mein Buch runter, buch dir ein kostenloses Gespräch, was auch immer. Einmal hier bei Jürgen, Schimmelfahren da reingehen, Schimmel, Arsch und Zwirn, das Buch bestellen, folgen hier unten links, ne? Und dann, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Da war alles dabei, von Unternehmertum bis Schimmel bis keine Ahnung was. Also viel Spaß beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.